Bildung, Ausbildung, gute Unterstützung von staatlicher Seite, ein intaktes Gesundheits- und Vor- und Versorgungssystem, denn wir müssen ja auch essen. All das kostet nicht nur Geld, dass wir alle ja arbeiten, all das muss auch weiter gepflegt werden und braucht Anerkennung. Wie systemrelevant die Aufrechterhaltung dieser Grundpfeiler unserer Gesellschaft und auch unserer Wirtschaft sind und wer tatsächlich dazugehört, wurde erst mit der Pandemie wieder so richtig sichtbar. Es scheint, als hätte eine ganze Gesellschaft vergessen, dass bei der Marktdominanz von, sagen wir, IT-Unternehmen oder dem boomenden Autoexport am Ende nur die in Verkaufszahlen messbaren Leistungen zählen. Wer Regale einlädt oder Alte pflegt, leistet in diesem Sinn nichts, denn er oder sie trägt ja nur zur Aufrechterhaltung des Systems bei. Und das bedeutet, wir haben hier ein ernsthaftes Problem mit der Arbeit. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema moderne Arbeitswelten. Ich nehme an, wenn Sie uns jetzt gerade sehen, haben Sie Ihre Arbeit zumindest mal unterbrochen. Gleich nach der Sendung ist ja noch Zeit für eine kleine Arbeitseinheit oder sogar für die Nachtschicht. Das gilt natürlich nicht für all die hippen Start-Upper, die ihren Laptop auch auf Malle oder den Malediven aufklappen können. Fühlen Sie sich jetzt angesprochen?
Davon träumen viele. Arbeit im Ferienmodus. Wo und wann man will. Ganz entspannt Kundentermine per Laptop erledigen und dann Pause im Mittelmeer. Arbeit, die sich an die Bedürfnisse der Arbeitenden anpasst. Das ist die Idee von New Work. Sie taucht in den 1980er Jahren zum ersten Mal auf. Der Philosoph Frithjof Bergmann berät damals die US-Automobilindustrie und fordert, Menschen sollten ihr Geld mit dem verdienen, was sie wirklich tun wollen. Denn wer Sinn in seiner Arbeit sieht, arbeitet gerne. Und wer gerne arbeitet, arbeitet besser. Auch heute noch sind Kreativität, Eigenverantwortung und die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit wichtige Ziele der neuen Arbeit. Genauso wie flache Hierarchien und die Arbeit in flexiblen Teams. Es geht um Selbstverwirklichung, um körperliches und seelisches Wohlbefinden. In den vergangenen Jahren hat Corona unseren Arbeitsalltag stark verändert. Viele Arbeitgeber ermöglichen Homeoffice und virtuelle Treffen und damit räumliche und zeitliche Unabhängigkeit. Aber entspricht das wirklich der Idee von neuer, besserer Arbeit? Und für wen funktioniert das überhaupt? Obwohl die Idee schon so alt ist, hat sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis heute nur wenig verändert. Selbstbestimmtes Arbeiten? Fehlanzeige. Und wo digitale Plattformen Selbstständigkeit möglich machen, wird daraus auch nicht automatisch ein Traumjob. Ist neue Arbeit also nur eine schöne Idee für wenige Privilegierte?
Die Arbeitswirklichkeit ist, wenn man genau hinsieht, extrem vielfältig und daher in ihrem Widerspruch oder ihrer Widersprüchlichkeit auch schwer zu erfassen. Hinzu kommt, dass die moderne Arbeitsrealität voll mit Bullshit-Jobs ist. Außerdem arbeiten viele Menschen unter Bedingungen, sei es jetzt in Schlachtereien, Lieferfirmen oder Konzernen, die unwürdig, ungerecht, manchmal sogar regelrecht asozial sind. Was also ist, was bringt, was erzeugt da die neuen, angeblich so wunderbaren Arbeitswelten? Darüber möchte ich mich jetzt mit meinen Gästen unterhalten und begrüße herzlich Melanie Arnst. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Digitalisierung und internationale Arbeitsteilung auf regionale Arbeitsmärkte, Löhne und Beschäftigungsverhältnisse auswirken. Sie arbeitet am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Dann begrüße ich Oliver Nachtwey. Er befasst sich mit dem Wandel der Arbeit und deren Einflüssen auf die Gesellschaft, ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Und in seinen Forschungsarbeiten beschäftigt er sich auch mit prekären Arbeitsverhältnissen und den Auswirkungen der Digitalisierung. Und uns zugeschaltet aus der Nähe von St. Gallen begrüße ich Marco Nink. Er erforscht Meinungen und Einstellungen von Führungskräften und Arbeitnehmern, ist Stratege und Berater beim Marktforschungsinstitut Gallup in Deutschland und anhand von quantitativen Studien berät er Unternehmen in Personal- und Managementfragen. Schönen guten Abend zusammen.
Guten Abend.
Wenn ich nochmal auf den Film eingehen darf, wir alle wissen, dass die Digitalisierung ja in vielen Bereichen Homeoffice möglich gemacht hat, in vielen auch nicht. Nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten. Ist diese Rede von den neuen Arbeitswelten, die wir so ein bisschen im Film eben gesehen haben, ist das im Wesentlichen eine Elitevorstellung oder gilt das für sehr viele? Ernst?
Das, was wir da in dem Film gesehen haben, ist sicherlich eher eine Vorstellung für wenige. Das Arbeiten am Mittelmeer über den Computer, über digitale Plattformen, das ist ein ganz kleiner Teil der Erwerbsformen, die wir tatsächlich haben. Also das fällt ja in den Bereich des Crowdworkings. Mhm. Und wir wissen, dass das gerade mal maximal 1% der Bevölkerung daran beteiligt sind. Und diese Form von Crowdworking wiederum noch ein kleinerer Anteil sind. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt unserer Erwerbswelt.
Henning, wie sehen Sie das?
Ich sehe das sehr ähnlich. Also ein Großteil der Jobs, die wir haben in Deutschland, die können Sie nicht aus dem Homeoffice machen. Etwa die Hälfte der Jobs, wenn man das über den Daumen bricht, lässt sich von zu Hause machen. Aber denken Sie an den Handwerker, denken Sie an das Gesundheitswesen, denken Sie an die Produktion, die am Laufen gehalten werden muss. Das sind alles Beschäftigte, die müssen vor Ort sein und dort ihrer Tätigkeit nachgehen. Mhm.
Und warum glauben Sie dann, Herr Nacht, weil das, das so also in den Köpfen von doch sehr vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steckt, dass das eigentlich die ideale Form von Arbeiten wäre?
Ja, weil es so in den Zeitungen steht, oder? Das ist ja häufig dann das Idealbild, was uns präsentiert wird. Aber ein wenig steckt natürlich schon eine sehr alte Idee, der alte Wunsch nach Autonomie in der Arbeit drin, eine Souveränität in der Tätigkeit. Und das ist für viele Beschäftigte sehr attraktiv und auch zu Recht. Nur dieses am Meer, am Computer arbeiten, das ist für die meisten nicht möglich. Aber das sieht man schon durchaus in vielen Firmen, dass das Beschäftigte anspricht dann da drin.
Hennings, vor kurzem ist ja die neue Gallup-Studie veröffentlicht worden. Wie zufrieden sind denn die Deutschen mit der Arbeit, ob jetzt neu oder nicht?
Also man muss unterscheiden zwischen den Rahmenbedingungen aus Sicht der Beschäftigten. Und da muss ich Ihnen sagen, bei diesen sogenannten Hygienefaktoren, da herrscht relativ große Zufriedenheit vor. Wo wir Defizite feststellen, ist die erlebte Führung, das Arbeitsumfeld. Hier berichtet nur ein kleiner Teil der Beschäftigten, dass das, was sie tagtäglich im Arbeitsumfeld erleben, dass das auch ihren Bedürfnissen entspricht. Das ist beispielsweise ein Bedürfnis nach Feedback, positives Feedback für gute Arbeitsleistung, konstruktiv-kritisches Feedback. Das Thema, inwieweit bindet mich denn meine Führungskraft in Entscheidungen ein, hört meine Meinung an, inwieweit wird meine Persönlichkeit und auch meine fachlichen Fähigkeiten weiterentwickelt. All das Themen, auf die Führungskräfte Einfluss haben und wo wir seit Jahren beobachten, dass das Problem eigentlich bekannt ist. Das ist ein hausgemachtes Problem, aber es wird viel zu wenig darüber reflektiert, was macht eigentlich gute Führung aus. Und ich muss an der Stelle auch mal eine Lanze brechen, natürlich für die Führungskräfte. Ich kenne keine Führungskraft, die morgens aufsteht und sagt, heute will ich mal schlecht führen, sondern Führungskräfte gehen grundsätzlich mal davon aus, dass sie einen guten Job machen. Aber das Fremdbild und das Selbstbild gehen in der Regel auseinander. Wir haben vor einigen Jahren eine Untersuchung durchgeführt, wo wir Führungskräfte in Deutschland gefragt haben, ob sie sich denn für eine gute Führungskraft halten. 97% der befragten Führungskräfte haben gesagt, ja, ich bin eine gute Führungskraft.
Das würde mich sehr
misstrauisch stimmen. Aber 70% der Arbeitnehmer, ja, aber 70% der Arbeitnehmer in Deutschland haben gesagt, sie hatten in ihrer beruflichen Laufbahn schon mal eine schlechte Führungskraft. Das heißt, Fremdbild und Selbstbild gehen hier deutlich auseinander. Und am Arbeitsplatz, Führungskräfte sollten ihr Führungsverhalten stärker reflektieren. Die Herausforderung dabei ist, dass ihnen selten ein Spiegel vorgehalten wird. Und sie denken dementsprechend, so wie sie sich verhalten, so kommt das auch beim Team an. Und viele Führungskräfte schließen auch von sich auf andere. Wenn sie so ein Thema nehmen wie Wertschätzung, Anerkennung für gute Arbeit und sie haben eine Führungskraft, für die ist es das Größte, einmal im Jahr auf einer Firmenveranstaltung auf einer Bühne zu stehen und dort für die ausgezeichnete Arbeit ausgezeichnet zu werden. Dann kann es sein, dass diese Führungskraft auf die Idee kommt, das, was mir gut tut, das tue ich auch mal meinen Mitarbeitern an, und zwar in Anführungszeichen tue ich ihnen an. Es gibt nämlich Leute, die schätzen das, so gewertschätzt zu werden, aber es gibt eben auch Leute, die können damit nicht umgehen und erreichen sie genau das Gegenteil. Die demotivieren sie dann mit diesem Verhalten, obwohl sie dem Mitarbeiter eigentlich was Gutes tun wollen. Aber es gibt nicht die eine Lösung, wie Wertschätzung ausgesprochen werden soll, sondern so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedliche Präferenzen gibt es auch. Wir haben dazu mal eine Studie durchgeführt und da kamen sehr unterschiedliche Dinge raus. Wie gesagt, die einen wollen vor der großen Gruppe wertgeschätzt werden, wieder andere möchten das im Vier-Augen-Gespräch, anderen reicht der Post-it-Zettel oder aber auch eine E-Mail. Und da waren auch Fälle dabei, wo dann uns mitgeteilt wurde, es wäre ganz gut, wenn meine Familie davon wüsste, was ich bei der Arbeit alles Tolles mache, damit die verstehen, warum ich eben nicht um 5 zu Hause bin, sondern erst um 19 Uhr. Es geht also um die Individualität in der Führung.
Aber wenn ich das rumdrehe, dann heißt das doch, dass für viele die Situation offensichtlich nicht so doll ist.
Ja, ich denke, dass in den Unternehmen gerade auch bezüglich Führungskräften eine große Unzufriedenheit sogar eher ist, wenn das 70% sagen. Und was wir beobachten, ist, dass je weiter man oben ist, je höhere eigene Autonomie man hat, desto besser bewertet man die Situation, und je weiter man nach unten kommt, das ist genauso in der digitalen Ökonomie wie in der alten Ökonomie, desto schlechter bewertet man die Situation. Aber es ist nicht nur die Führung, sondern es ist auch die gesamte Arbeitssteuerung, es ist die Unternehmenskultur, wo man sich dann eher entfremdet, atomisiert, als Anhängsel sieht. Und da bricht es sich dann da drin. Also ich würde sagen, es ist nicht nur die Einzelperson, sondern es ist eher, wie ein Unternehmen in seiner Gesamtkultur funktioniert.
Ich weiß, dass das natürlich jetzt nicht so Ihr Spezialgebiet ist, aber Sie haben ja einen Blick auch auf den internationalen Markt. So, würden Sie sagen, das ist im Ausland anders?
Ich glaube, die Probleme sind da an vielen Stellen ähnlich. Wir haben einfach eine Arbeitswelt, die sich massiv verändert. Die Anforderungen an die Beschäftigten wandeln sich, da werden wir auch noch viel drüber reden. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sich die Anforderungen an Führungskräfte massiv verändern. Wenn wir einfach weniger Arbeitsanteile haben, die routineartig organisiert sind, Kreativität, Interaktion, das Generieren wirklich von neuen Ideen, auch indem ich mit Menschen zu tun habe, die vielleicht aus anderen kulturellen Kontexten, aus anderen fachlichen Kontexten kommen. Wenn das alles wichtiger wird, dann muss ich auch anders führen. Ja? Und das ist ein Lernprozess für alle. Ich glaube, die Pandemie hat da ein Brennglas draufgelegt, weil das Veränderungen angestoßen hat. Wir mussten uns alle verändern und anpassen, aber das gelingt eben oft nicht über Nacht. Und ich glaube, das sind schon Prozesse und Schwierigkeiten, die an vielen Orten stattfinden und nicht auf Deutschland beschränkt sind.
Wenn wir über Arbeit sprechen, also über die alte ebenso wie über die sogenannte neue Arbeit, dann ist es natürlich unumgänglich, sich über die wesentlichen Faktoren der Arbeit zu verständigen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Fakten darüber, wer und wie wir in Deutschland arbeiten und für wie viel. Zum Beispiel betrug vor 10 Jahren der Bruttodurchschnittslohn 2.487 Euro. Jetzt liegt er bei 3.203 Euro. Alles besser? Auf den ersten Blick natürlich ja, aber was, wenn gleichzeitig Bildung teurer wird, es Inflation gibt, die Mietpreise steigen und jetzt auch die Folgekosten des Krieges weiterhin unüberschaubar sind? Und was, wenn viele derjenigen, die weniger verdienen als Durchschnittslohn, in unsicheren Arbeitsverhältnissen leben? Hier ist unsere Übersicht: So arbeitet Deutschland.
In Deutschland sind rund 45 Millionen Menschen erwerbstätig. Das heißt, sie verkaufen ihre Arbeitskraft und bekommen dafür Geld. Bei 20- bis 64-Jährigen sind das 4 von 5. Die meisten von ihnen sind irgendwo angestellt. Nur knapp 10% arbeiten als Selbstständige auf eigene Rechnung oder helfen im Familienbetrieb. Von 41 Millionen Angestellten in Deutschland arbeiten die meisten in Vollzeit. Etwa 11 Millionen haben eine Teilzeitstelle und knapp 5 Millionen einen Minijob. Übrigens, laut Statistischem Bundesamt arbeiteten im Jahr 2020 rund 2/3 der erwerbstätigen Mütter in Teilzeit, aber nur 7% der Väter. Wer mindestens 21 Stunden pro Woche fest bei einem Arbeitgeber arbeitet, dort ein geregeltes Gehalt bekommt und in die Sozialkassen einzahlt, hat ein sogenanntes Normalarbeitsverhältnis. 2019 waren das mehr als 70% der Arbeitenden. Mit deutlich weniger Sicherheit leben die sogenannten atypisch Beschäftigten. So haben zum Beispiel 7,4% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur einen befristeten Vertrag. Unsicher ist auch die Situation der Minijobber. Sie verdienen wenig und haben keine Ansprüche aus der Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Viele verzichten außerdem freiwillig auf eine Zahlung in die Rentenversicherung. Ein hohes Risiko tragen außerdem Solo-Selbstständige. Das sind Selbstständige ohne weitere Angestellte, also Einzelunternehmer oder Freiberufler. Rund 2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als Ein-Personen-Betrieb. Laut der Universität Duisburg-Essen gibt es mehrere Gründe für diese Form der Selbstständigkeit. Zum einen haben sich die Produktionsprozesse der Unternehmen geändert. Immer mehr Arbeitsschritte werden ausgelagert und extern an Subunternehmer vergeben. Zum anderen wächst aber auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, danach der eigene Chef zu sein. Tariflohn bekommt inzwischen nicht einmal mehr die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vor allem in kleinen Unternehmen wird er kaum noch gezahlt und in Ostdeutschland seltener als im Westen. Allerdings, wer einen Tarifvertrag hat, verdient im Schnitt etwas besser. So arbeitet Deutschland. Ginge es besser?
Herr Nachtwey, was mich wirklich erstaunt hat, es gab vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Imke Gallner. Und die sagte, dass wir es heute mit einer Prekarisierung zu tun haben, die wir früher einfach nicht gekannt haben. Dass da also offensichtlich was ins Rollen, ins Rutschen gekommen ist, dass das völlig neu ist. Trifft sich das mit Ihren Beobachtungen oder ist das ein zu subjektiver Blick?
Es kommt halt darauf an, was man als früher ansieht. Also im 19. Jahrhundert, da waren alle Arbeitsverhältnisse prekär. Man hat es aber tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg vor eine gewisse Zeit geschafft, Arbeit sehr stark zu stabilisieren und auch planbare Lebensläufe zu schaffen. Und jetzt hat man in den letzten 30 Jahren einen Wandel des Arbeitsmarkts gehabt, wo sich zumindest ein Drittel des Arbeitsmarktes, ja, der ist unsicherer geworden, der hat sich unten festgesetzt, wo es dann auch schwieriger ist, rauszukommen. Also der Niedriglohnsektor, das sind etwa 20%, je nach Rechnung. Wenn man da drin ist, bleibt man darin auch gefangen. Und das sind halt Elemente, ich würde sogar noch weitergehen, das ist nicht nur Prekarisierung, sondern das ist auch ein Element einer Klassengesellschaft, wenn man nämlich daraus nicht heraus aussteigen kann oder aufsteigen kann vor allen Dingen.
Also Sie haben ja viele, ich kann das wirklich nur empfehlen, das Buch Verkannte Leistungsträgerinnen, Sie haben ja viele einzelne, nicht nur idealtypische Personen in unterschiedlichen Berufen analysiert, sondern auch die Zusammenhänge und die Gründe, warum es zu so einem Abssturz kommt. Und mit Absturz meine ich, also den Zahlen zufolge gibt es 13 Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Und Armut ist die klassische Definition, 60% des Durchschnittseinkommens und so weiter. Diese sogenannten atypischen Beschäftigungen, wie beurteilen Sie die aus Ihrer Sicht?
Naja, zunächst mal, atypische Beschäftigung ist nicht gleichzusetzen mit prekärer Beschäftigung. Das ist, glaube ich, wichtig voranzustellen.
Ja.
Atypische Beschäftigung, das sind ja befristet Beschäftigte, in Teilzeit Beschäftigte, wenn sie weniger als 20 Stunden arbeiten, Personen in Zeitarbeit. Die machen eben die atypische Beschäftigung aus. Und das geht oftmals einher mit einem Niedriglohn, aber nicht unbedingt.
Muss nicht zwingend so sein.
Also insofern ist das überlappend, aber zwei verschiedene Dinge. Und ich komme zur atypischen Beschäftigung zurück, würde aber was zur Prekarisierung sagen wollen. Natürlich haben wir heute einen größeren Anteil in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Aber wir haben eben ja auch in den letzten 20 Jahren einen massiven Aufbau an Arbeit erlebt. Das heißt, wenn wir jetzt mal zurückdenken in die Situation der 90er Jahre und frühen 2000er Jahre, hatten wir viel höhere Arbeitslosigkeit. Und da stellte sich ja schon auch ein bisschen die Frage, wie kriegen wir das aufgebrochen? Wie schaffen wir mehr Beschäftigung? Und das ist eben zum Teil nur gelungen mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Wir haben auch jetzt in den letzten 10 Jahren wieder einen Zuwachs gesehen an Normalarbeitsverhältnissen. Aber in der Zeit davor war es eben primär ein Aufwachs der atypischen Beschäftigung. Und insofern, und dann zum Teil auch der prekären Beschäftigung. Und was ich damit sagen will, ist, dass das nicht gut ist, aber dass es natürlich trotzdem immer noch vielleicht besser sein kann als eine Arbeitslosigkeit. Also was ich damit so ein bisschen sagen will, wir müssen immer auch den Blick darauf lenken, was wäre denn die Alternative? Ja, natürlich ist immer die ideale Welt, dass wir sichere, gut entlohnte Beschäftigungsverhältnisse für alle haben. Aber wenn das eben schwierig ist, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass wir trotzdem noch möglichst viel Teilhabe auch an Arbeit schaffen? Und dann kann man auch auf atypische Beschäftigung immer zwei Perspektiven werfen. Mhm. Und als Beispiel nehmen wir mal die befristete Beschäftigung. Einerseits ist das natürlich nicht schön. Wir haben auch in Umfragen ja gesehen, die Menschen wünschen sich Sicherheit in ihren Tätigkeiten, in ihren Jobs. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist aber die Befristungsmöglichkeit auch eine Chance für mehr Beschäftigung, weil es die Hürde senkt für Unternehmen auch, wieder Arbeit zu schaffen, Personen einzustellen. Und zum Beispiel die in Deutschland ziemlich niedrige Jugendarbeitslosigkeit ist auch damit verbunden, dass wir da Befristungsregelungen haben, die diese Hürde etwas absenken. Mhm. Also insofern, ich glaube, es gibt immer beide Seiten. Das heißt nicht, dass es nicht auch Dinge gibt, die wir verbessern müssen. Das war ja so ein bisschen die Frage in dem letzten Film. Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, beide Perspektiven sind wichtig.
Wie ist das bei Führungskräften, Herr Link?
Die sind in der Regel in Vollzeit oder Teilzeit angestellt. Ich würde aber gerne noch eine These aufstellen in der Runde. Wenn wir uns über die Zukunft Gedanken machen, dann könnte ja durchaus auch die Situation bestehen, dass sich diese Situation wieder verändert und wir zu mehr Normalbeschäftigungsverhältnissen auch wieder hinkommen. Was bringt mich zu der These? Wir sind von einem Fachkräftemangel betroffen. Dieser Fachkräftemangel wird in der Zukunft noch deutlich zunehmen, nämlich dann, wenn viele der Babyboomer in Rente gehen und es kommen zu wenig junge Menschen nach in den Arbeitsmarkt. Das heißt, wir werden eine Lücke haben im Jahr 2030 von etwa 5 Millionen Beschäftigten, also Plätze, Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden können. Und die Unternehmen spüren diesen Fachkräftemangel schon heute. Im letzten Jahr hat es etwa 120 Tage gedauert, bis sie im Durchschnitt eine vakante Stelle besetzt haben, im Durchschnitt. Das sind 65 Tage mehr, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Und das stimmt mich eigentlich sehr positiv, dass wir möglicherweise hier auch einen Umkehrtrend sehen werden.
Also mich stimmt es eher bedenklich, weil ich ja jetzt schon mitkriege, also ob das Handwerker sind oder ob das Dienstleistung ist oder ob das der Straßenbau beispielsweise ist, dass wir richtig massive Probleme haben. Also wer von uns versucht hat, einen Handwerker für eine Kleinigkeit zu kriegen, der kriegt keinen Handwerker mehr. Ahrtal-Aufbau zieht einen Großteil des Baugewerbes aus der ganzen Region ab. Also versuchen Sie mal heute, angenommen Sie hätten das Geld, ein Haus zu bauen. Fast keine Chance. Und das sind ja jetzt nur so stichwortartige Bemerkungen. Wenn ich nochmal das aufnehme, was Sie eben gesagt haben, dass es eine positive und eine negative Seite hat, wenn man die atypischen Beschäftigungen, wenn man den Kontext bedenkt und der Kontext ist die wirtschaftliche Lage, in der wir im Moment sind beispielsweise, dann sehe ich doch so ein bisschen schwärzer.
Ja, wir haben ja gerade gehört, dass es eigentlich besser aussieht für die Arbeitnehmerinnen im Land. Ich hätte ja auch eine etwas andere Perspektive da drauf. Also ich glaube, dass der Beschäftigungsaufbau seit den 90er Jahren und vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt sehr viel mit der globalen Arbeitsteilung zu tun hat, dass Deutschland sehr gut gerüstet dafür war, Maschinen nach China zu liefern und dass dadurch sehr viel Nachfrage erzeugt wurde. Die Prekarität, selbst wenn man gedacht hätte, dass sie notwendig sei, man hätte sie auch anders gestalten können. In Frankreich bekommt man ja zum Beispiel eine Prekaritätszulage. Also Leiharbeit, was hier in Deutschland ein großes Problem war und immer noch ist, das war bis in den 70er Jahren noch verboten und hat in den Nullerjahren eine große Rolle gespielt. In Frankreich hat man, wenn man dieses Beschäftigungssystem eingehen musste, hat man sogar einen Bonus bekommen. Und hier haben die Leute, die ich untersucht habe, die haben teilweise bei großen Automobilherstellern, die Premiumfahrzeuge für den internationalen Markt gebaut haben, mit teilweise der Hälfte des Einkommens dann die gleiche Tätigkeit am Band gemacht. Und das waren Sachmittel. Also sagen auch die Demütigung, die da drin gesteckt hatten, das stecken ja auch viele Leute nicht weg. Das waren Leute, die konnte man von einem Tag auf den anderen abbestellen. Und deshalb sage ich, es ist der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel hat ja was damit zu tun, mit der Demografie, aber auch, dass bestimmte Berufsgruppen einfach wahnsinnig schlecht bezahlt werden. Gerade in der Erziehung oder vor allen Dingen in der Pflege. Das sind sehr, sehr schreckliche Arbeitsbedingungen, wo die Arbeitsverdichtung extrem hoch ist. Natürlich haben wir da einen Fachkräftemangel, weil die Menschen zu relativ wenig Geld, man verdient gar nicht so schlecht, aber relativ wenig Geld, eine wahnsinnig umfassende, herausfordernde Arbeit machen müssen und wenig gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Arbeitnehmer etwas wieder durchsetzen können. Deshalb bin ich positiv.
Wie sehen Sie die Lage?
Prekäre Beschäftigung ist nichts Gutes. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie atypische Beschäftigung. Mhm. Also ich glaube, prekäre Arbeitsbedingungen sind etwas, was auf jeden Fall Handlungsbedarf bedeutet. Der Mindestlohn ist ja zum Beispiel ein Versuch, an der Entlohnung was zu verbessern. Ja?
Aber wenn ich die Berechnungen richtig gelesen habe, dann ist doch eigentlich relativ klar, dass der Mindestlohn mindestens 13 Euro betragen muss, damit Renten und so weiter wirklich nicht wieder in ich sage jetzt mal, Elend, Armut enden. Also wir wissen eigentlich, es müssten unter jetzigen Bedingungen, das wird ja eher noch schwieriger werden, es mindestens 13 Euro sein sollten. Wir haben aber gerade ein Gesetz verabschiedet, was von 12 Euro ausgeht.
Das stimmt, das hat aber wieder eben auch damit zu tun, dass man natürlich die Sorge hat, dass ein zu hoher Mindestlohn wieder Beschäftigung kostet. Und da sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Wenn sich herausstellen sollte, dass 12 Euro gehen, ohne dass wir Beschäftigung verlieren, und das ist tatsächlich eine empirische Frage, das kann keiner vorher so genau sagen, dann kann man vielleicht auch über mehr nachdenken.
Aber was wir wissen ist, dass wenn es bei 12 Euro bleibt, die Leute, also wenn sie in Rente gehen, in Armut landen.
Naja, natürlich gibt es ja auch Möglichkeiten, dann wiederum weitere Unterstützungsleistungen, Aufstockungen und so weiter zu ermöglichen. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber wenn die Alternative, wie gesagt, Arbeitslosigkeit ist, dann ist ja trotzdem noch die Frage, ob nicht das immer noch das bevorzugte System sozusagen ist. Mhm. Also ich bin durchaus Befürworter des Mindestlohns, auf jeden Fall. Und denke auch, dass die Anhebung grundsätzlich richtig ist. Ich verstehe aber auch, dass man das vorsichtig tut und dass man sozusagen ein bisschen ausprobieren muss, wo da die Grenze ist, was eben der Markt auch mitmacht, ohne dass wir zu viel Beschäftigung verlieren.
Und es gibt so viel Evidenz dafür. Also ich kenne nur die Studien aus den USA, wo die Einführung vergleichend in realen Experimenten in den Bundesstaaten untersucht wurde. Da gab es keine Verdrängung bei der Einführung des Mindestlohns.
Ja, aber der Mindestlohn in den USA, der ist auch nicht allzu hoch. Also der tatsächlich verbindliche Mindestlohn über alle Bundesstaaten hinweg. Dann gibt es ja noch auf Bundesstaatenebene Unterschiede. Aber die 12 Euro, die jetzt für Deutschland angedacht sind, im Verhältnis zum Medianlohn sind schon höher als das, was wir in den USA haben. Und insofern ist das dann eben dann doch eine empirische Frage.
Bei der Frage nach dem, was überhaupt gute Arbeit ist, kommen eine Reihe von unterschiedlichen Faktoren zusammen, was eine allzu schnelle Antwort überhaupt schwer macht. Ganz offensichtlich hat die Antwort zum Beispiel mit dem eigenen Lebensentwurf zu tun, hat eine auf psychologische Erlebniszustände bezogene Dimension. Dann geht es aber auch um ökonomische Aspekte oder Fragen, die die Qualität von Arbeit zum Beispiel und Produktion betreffen. Auch das soziale Umfeld, eigene Fähigkeiten, Talente, auch moralische Erwägungen spielen eine Rolle. Interessant ist, dass das Thema, was ist gute Arbeit, offensichtlich Arbeitgebern wie Arbeitnehmer auch unter Druck zu setzen scheint, vielleicht sogar Angst macht. Warum? Weil man sich ja ändern müsste, wenn man sich eingesteht, dass die Arbeit faktisch alles andere als gut ist. Anlass für uns mal genauer danach zu fragen und uns zwei sehr unterschiedliche Arbeitsfelder anzusehen.
Guten Morgen, Frau Brüggemann.
Wenn Anna Lange ihre Patientinnen betreut, dann sagt ihr niemand, was genau sie tun soll und wie lange sie dafür brauchen darf. Das entscheidet die Pflegefachkraft selbst, je nach Situation. Auch die Bezahlung erfolgt nicht nach Einzelleistungen wie Frühstück machen oder Zähne putzen, sondern nach Zeit.
Das heißt, dass wir jetzt nach Stunde, nach Minute abbrechen und ganz individuell entscheiden können, wie lange sind wir da, wie lange ist es sinnvoll. Sind wir da jetzt viel freier, genau das zu tun, was eben der Mensch braucht?
Möglich ist das durch Sonderabsprachen mit den Krankenkassen im Rahmen eines Modellprojekts. Als Vorbild dient der niederländische Pflegedienst Buurtzorg, zu Deutsch Nachbarschaftshilfe. Mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie. Dieses Konzept machte Buurtzorg in Holland schnell erfolgreich.
Mit nur 4 Pflegekräften sind sie gestartet, um das System zu revolutionieren. Und genau das ist passiert. Die Organisation ist exponentiell gewachsen und beschäftigt derzeit 11.000 Pflegekräfte. Übrigens, es gibt keine Planungs-, Marketing- oder Personalabteilung bei Buurtzorg und keine Manager.
Auch beim deutschen Ableger wurde auf Hierarchien verzichtet. Die festangestellten Pflegeteams sollen möglichst alles selbst organisieren. Von den Schichtplänen bis zur Einstellung von neuem Personal. Nur wenn sie nicht weiterkommen, hilft ein Team von Coaches.
Wenn man sagt, dass man in einem selbstorganisierten Team arbeitet, das ganz oft kommt, wie kein Chef und das klappt, das kann doch gar nicht klappen. Einer muss doch das Sagen haben. Aber, nee, muss nicht.
Udo Janning hat auch andere Erfahrungen gemacht. Der Altenpfleger hat Buurtzorg Deutschland mit aufgebaut. Einige im Team, sagt er, waren begeistert und entpuppten sich als Organisationstalente. Aber für andere war das selbstbestimmte Arbeiten gar nichts.
Jetzt den Mitarbeitern zu sagen, wir entscheiden alles im Konsens und miteinander, war für einige auch schwer. Alle sind auch nicht geblieben. Es haben von vornherein welche gesagt, da könnten sie sich mit anfreunden. Alleine Entscheidungen zu treffen, war für viele der Horror. Das haben sie auch offen gesagt, dass sie sich wohler fühlen, wenn sie geleitet und geführt werden.
Udo Janning ist inzwischen nicht mehr bei Buurtzorg. Die Idee, sagt er, ist gut, aber die Umsetzung hätte besser laufen können.
Wir waren damals zu schnell unterwegs und so ist dann weniger Zeit in Schulung geflossen und das waren dann die Probleme, die dann langsam aber mählich auftauchten, dass die Unsicherheiten bei den Kollegen in den Teams wieder höher wurden, weil die nicht richtig geschult waren, weil die nicht wussten, was mache ich jetzt. Und das darf natürlich nicht passieren.
Am Ende fehlte bei Buurtzorg nicht nur die Schulung, sondern auch das Geld. 4 Jahre nach dem Start ist die gemeinnützige GmbH insolvent. Autonomie, Wertschätzung, Perspektiven. Was den Deutschen bei der Arbeit wichtig ist, haben Wissenschaftler im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums erforscht. Ganz oben auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten steht dabei das Bedürfnis nach Sicherheit, gefolgt von netten Kollegen und gutem Lohn. Auf Platz 5 liegt der Wunsch nach guter Führung und erst auf Platz 6 das Bedürfnis, die eigenen Fähigkeiten angemessen einbringen zu können. Das ist mit 89 Punkten aber immer noch sehr wichtig. Beim Maschinenbauer HEMA in Schwaben versucht man die Variante Chef-Light. Christoph Hermann ist zwar Geschäftsführer, will aber nicht alles vorgeben. Wie genau die neue Maschine für einen Kunden konstruiert wird, wie die Arbeitsabläufe aussehen sollen und wie viel Zeit benötigt wird, das entscheidet das Team.
Und letztlich gibt es dann auch den Mitarbeitern den Sinn, dass sie wissen, okay, ich mache das, ich weiß, wer der Kunde ist, ich weiß, was er mit der Maschine produziert und ich bin an dem Projekt ein wichtiger Teil und ich sehe, ob das, was ich tue, erfolgreich ist oder ob es gerade daneben ausläuft.
Diese Hierarchie, Meister, Arbeiter, Chef, das hat sich definitiv geändert. Wir sind jetzt viel lockerer, beziehungsweise wir als Mitarbeiter können mitentscheiden, wie der Projekt abzuwickeln ist, von Anfang an. Die Geschäftsführerin sagt, jeder Mitarbeiter soll das eigentlich tun, was ihm Spaß macht. Also wir werden wirklich gefragt, wo sind deine Stärken?
Mehr Eigenverantwortung für bessere Arbeit. Unter welchen Bedingungen geht diese Gleichung auf?
Henning, Mitarbeiterinnen, die mehr Entscheidungsbefugnisse haben und dann das, was Sie anfangs gesagt haben in der Sendung, dass also bei Führungskräften doch ganz schön Luft nach oben ist noch. Wenn ich das zusammennehme, habe ich das Gefühl, dass vielleicht doch die eine oder andere Führungskraft demnächst eine Sinnkrise hat.
Ich glaube, Sie brauchen Führung im Unternehmen, denn einerseits ist Ziel von Führung ja immer, Einsatzbereitschaft zu schaffen, aber auch Kompetenz und Talent aufs Spielfeld zu bringen. Aber Sie haben natürlich dieses Spannungsfeld, wie viel Führung brauchen Sie und wie viel Freiraum ist auch möglich. Also ich vertrete die Auffassung, dass Entscheidungen dort getroffen werden sollen, wo Sie die Kompetenz sitzen haben und nicht, wo es die Hierarchie vorgibt. Und das ist in vielen Fällen direkt bei den Mitarbeitern.
Aber Entschuldigung,
das setzt natürlich eine gewisse...
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber wie werden denn Führungskräfte rekrutiert? Also was Sie sagen, wird das denn wirklich umgesetzt?
Führungskräfte reflektieren. Also es ist nicht so, dass man der Sache gegenüber verschlossen ist, aber sie müssen natürlich die Hintergründe dafür auch aufzeigen. Und nicht jeder ist eben auch dafür gemacht, diese Freiheiten zu haben. Es gibt Leute, die haben lieber Struktur und die möchten dann klare Arbeitsaufträge haben. Was wir aber wissen, ist, dass je mehr Freiheit Beschäftigte haben, desto mehr Eigenverantwortung übernehmen sie auch. Und dementsprechend haben sie dann auch eine gewisse Verantwortlichkeit für die Tätigkeit.
Wir haben das ja eben gesehen, dieses Modell der Krankenpflege. In Deutschland ist es in die Insolvenz gegangen. Das, was ich darüber weiß, ist, dass das ganz wesentlich auch damit zu tun hat, dass Pflegerinnen selber entscheiden, sich selber organisieren mussten, das aber nicht so richtig gewohnt waren. Also warum auch immer. Wie schätzen Sie das ein, was gute Arbeit ist? Also wir haben ja eben gehört, mehr Entscheidungsfreiheit und so weiter. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus?
Ja, Entscheidungsfreiheit oder Autonomie darüber, wie man arbeitet, auch was man arbeitet und auch ein Stück weit, wo man arbeitet, das ist natürlich schon das, was wir als gute Arbeit verstehen würden. Ich kann mich einbringen, ich habe Kollegen, mit denen ich zusammen überlege, wie machen wir es am besten, was wollen wir tun, wie sind unsere Kompetenzen hier verteilt, wer ist für was am besten einzusetzen und wie kriegen wir das, was wir am Ende erreichen wollen, eben am besten gemeinsam dann auch gestemmt. Und wenn man sich, glaube ich, in so einer Struktur dann gut eingebunden fühlt und selbstwirksam fühlt, dann ist es auch etwas, was Leute sehr zufrieden macht und am Ende natürlich auch sehr produktiv macht. Das, glaube ich, ist so ein Begriff von guter Arbeit, so wie wir uns ihn vorstellen.
Herr Nachtweil, Sie haben in Ihrem Buch diesen Slogan Leistung muss sich wieder lohnen aufgenommen und gezeigt, dass das, was dann faktisch, und also das hat die CDU ja aufgenommen, diesen Begriff, dass das, was als Leistung zählte, sozusagen der Gewinn war, den ein Unternehmen machte, aber nicht Leistung das war, was dazu beiträgt, unser System aufrechtzuerhalten. Also Gesundheit, Pflege, Bildung, also diese ganzen Sachen, die ich eigentlich brauche, damit Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist eine gute Leistung die messbaren Gewinn bringt. Das scheint ja das Credo gewesen zu sein. Das hat aber ziemlich in eine Sackgasse geführt.
Ja, es ist, glaube ich, sogar noch schlimmer. Es ist nicht nur das, was Gewinn bringt, sondern der Leistungsträger, war ja meistens ein Mann, ist dann der erfolgreich ist. Also wenn man es nach oben geschafft hat, ist man per Definition ein Leistungsträger. Die Vorstände der Deutschen Bank haben, glaube ich, so ein Verständnis von sich. Auch wenn die Aktienkurse nach unten gingen, sie waren per Definition Leistungsträger.
Ja.
Ne, und das ist... Ja, ein Gesellschaftsmodell, was sehr viel gekostet hat, also buchstäblich gekostet hat. Es hat nämlich die soziale Situation von sehr vielen Menschen erstmal verschlechtert, weil die dann nicht mehr als Leistungsträger galten. Man hatte ja vorher schon noch eine Idee gehabt von einem gewissen Produzentinnenstolz, nämlich dass die Menschen, die in der Automobilindustrie beschäftigt waren, aber auch Menschen, die in eher Dienstleistungsberufen waren, immer gedacht haben, ich tue hier etwas für die Gesellschaft und ich tue hier etwas Gutes.
Ich mache gute Arbeit.
Genau, ich mache gute Arbeit und das hat auch einen Sinn und das kann ich dann auch sehen. Und das ist dann verschwunden in den 80er Jahren mit dieser Umdeutung des Leistungsbegriffs, wo dann die Manager, Berater und Coaches sich dann auch sehr stark medial inszenieren konnten als die wahren Leistungsträger. Und die anderen waren die hatten nicht genug Bildung, die hatten nicht den richtigen Geschmack, die hatten nicht die richtige Durchsetzungsfähigkeit. Das hing ja natürlich auch sehr stark mit der Schwäche der Gewerkschaften zu tun. Das hat dann zu einer sehr starken gesellschaftlichen Umkodierung, möchte ich mal sagen, beigetragen.
Und hat ja auch dazu geführt, dass das Geld aus diesem, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftserhaltungssystem, rausgenommen wurde, weil da pumpen wir kein Geld rein. Das ist ja nicht eigentlich eine Leistung. Also Straßen haben wir, müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Schulen haben wir, müssen wir uns auch nicht viel weiter drum kümmern. Und das hat ja genau zu diesen Lücken geführt, die wir jetzt im Moment in diesem Erhaltungssystem der Gesellschaft haben.
Ja, absolut. Also es ist ja auch interessant, dass in der Pandemie eigentlich diejenigen, die nicht als so Leistungsträger wahrgenommen werden, weil sie zum Beispiel Tätigkeiten ausführen, die oft schlecht bezahlt sind, die aber eigentlich Regale wesentlich einräumen. Sind, ja. Also pflegerische Tätigkeiten, die wesentlich sind für den Erhalt der Gesellschaft, dass die jetzt in den Fokus geraten sind und dadurch dieses Prinzip so ein bisschen natürlich auch entlarvt wurde. Ja? Trotzdem sehen wir aber auch, es hat sich eigentlich nichts verändert.
Ich wollte gerade sagen, es hat sich doch nichts verändert.
Genau. Also es wurde viel darüber gesprochen und jetzt eine Zeit lang war das in aller Munde, aber de facto hat sich nicht viel verändert.
Und warum nicht?
Ja, die Frage ist, nehmen wir mal das Thema Pflege. Wenn wir wirklich in dem Bereich bessere Löhne zahlen wollten, müssten wir wahrscheinlich auch alle bereit sein, mehr für die Pflegeversicherung auszugeben. Das heißt, letztlich ist das auch wieder eine Frage, sind wir als Gesellschaft bereit, auch für diese Tätigkeiten, sei es jetzt eben Bildung oder der gesamte Gesundheitsbereich, mehr Geld in die Hand zu nehmen und dafür in Kauf zu nehmen, vielleicht am Ende auch weniger in der Lohntüte zum Beispiel zu haben.
Ja, aber wenn man sich die Rechnung anguckt, also im Moment sollen wir diese 300 Euro zum Beispiel alle kriegen, Energieausgleich, ja? Ich kriege diese 300 Euro, zahle davon Steuern, zahle meine Sozialabgaben davon. Also da wird wahrscheinlich nicht so super viel übrig bleiben. Das heißt, der Staat sagt zwar, wir geben euch alle 300 Euro, aber verdient ja, also nimmt ja einen Teil dieser 300 Euro wieder zurück als Steuereinnahme. Also wenn man das wirklich mal ausrechnet, ich kann das natürlich nicht, aber wenn man das wirklich mal ausrechnet, ist ja die Frage, wie viel teurer wird es denn dann real, wenn wir mehr ins Gesundheitssystem zahlen müssen? Das ist ja die große Frage.
Ja, und natürlich wäre das ja noch ein zusätzlicher Preistreiber, muss man natürlich sagen, zu all diesen inflationären Entwicklungen, die wir momentan haben. Das heißt, momentan ist sicherlich auch
schlechter
nicht,
Zeitpunkt,
ist ein sehr
sagen
schlechter
Sie.
Zeitpunkt wahrscheinlich, um jetzt tatsächlich da an der Stelle was zu verändern. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, vielleicht hätte es ein bisschen diese Wechselstimmung gegeben.
Es gab ja eine starke Vermögenspreisinflation die letzten 15 Jahre. Also es gäbe ja auch für den Staat die Möglichkeit, deutlich umzuverteilen, weil die Gesellschaft ist ja nicht ärmer geworden. Und man hat ja jetzt mehrfach gesehen von der Finanzkrise, wo dann über Nacht Per Steinbrück gesagt hat, oh, ich habe da noch was gefunden, ein paar Milliarden. Und danach hat man immer sozusagen, wenn Unternehmen gerettet werden mussten, hat man plötzlich Geld gefunden. Bei den Krankenhäusern für die Beschäftigten hat man das Geld dann nicht gefunden. Da hat man gesagt, oh, das wird jetzt aber schwierig. Was ich aber interessant finde, und das ist der pandemische Moment, also man hat nicht nur auf den Balkonen gestanden, hat gemerkt, so, die halten diesen, Frau Merkel hat ja wirklich ein sehr gutes Gespür für die relevanten Formulierungen, also die halten wirklich diesen Laden am Laufen. Sondern ich bin heute ja wir sind in NRW in Köln, und im Radio kam, in den Krankenhäusern wird gestreikt. Ich habe vor 10 Jahren Krankenhäuser untersucht und war danach der Meinung, da wird nie gestreikt.
Charité in Berlin, genau, sehr erfolgreich.
Genau. Aber vor 10 Jahren habe ich mir gedacht, die ganzen Pflegerinnen und Pfleger, die haben so eine hohe Arbeitsethik. Die wollen einfach, dass es dem Patienten gut geht. Und der Druck ist immer größer auf die geworden. Und die trauen sich nicht, von ihrem Arbeitsplatz wegzugehen. Und das hat sich jetzt aber seit ein paar Jahren geändert. Unter anderem auch über die Charité. Nämlich, dass man gemerkt hat, ich kann die Patienten gar nicht mehr richtig pflegen. So groß ist der Druck geworden. Und um diese Arbeit noch richtig machen zu können, muss ich etwas ändern. Und dann passiert so etwas
sie
wie die Charité.
Sie streiken aus Verantwortung.
Genau, sie streiken aus Verantwortung. Ja. Und die Charité war jetzt so ein kleines Arbeitskampfwunder. Und Plötzlich passiert das jetzt auch in NRW. Und das spürt man Macht bei den Beschäftigten.
Herr Nink, man könnte sich doch auch vorstellen, dass Führungskräfte aus Verantwortung streiken, was sie definitiv nicht tun.
Das ist richtig. Aber fragen Sie mich nicht nach den Gründen, warum Führungskräfte sind ja in vielen Fällen auch die Gestalter. Und sie haben an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich mehr Möglichkeiten, als das der durchschnittliche Mitarbeiter macht. Aber viele Führungskräfte agieren auch sehr verantwortungsvoll und auch im Sinne der Mitarbeiter. Sicherlich gibt es hier und da auch schwarze Schafe. Aber wie ich es vorhin schon eingangs gesagt habe, Führungskräfte wollen an sich ja auch einen guten Job machen und sich auch um die Mitarbeiter kümmern. Und vielen ist gar nicht bewusst, auf was es eigentlich ankommt. Mhm. Und wenn Sie hier in der Runde, wenn wir diskutieren, was ist gute Arbeit, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute von dem, was sie tun, leben können. Das ist das eine, über was man diskutieren muss. Und das zweite ist das, was gute Arbeit ausmacht. Sehe ich denn Sinn in dem, was ich tue? Macht mir das auch Freude in diesen Dingen, die ich tue? Und wenn Sie sich die Mitarbeiter im Gesundheitswesen anschauen, die brennen für ihren Job. Die sehen Sinnstiftung darin, das Leben von Menschen besser zu machen. Wird die Arbeit, die sie leisten, angemessen bezahlt? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da ist sicherlich noch Luft nach oben.
Definitives über die, da waren wir ja gerade, Auswirkungen von Corona, werden wir vermutlich erst in absehbarer Zukunft wissen. Es könnte sein, dass sich vieles etwa in der Gastronomie oder im Kulturbereich zum Beispiel wieder normalisiert. Wäre aber auch möglich, dass sich nie mehr erholen wird. Sicher ist nur eins, die Digitalisierung ist eine unverzichtbare Grundstruktur moderner Arbeit geworden. Und sie verändert uns. Allerdings war es nicht Einsicht, sondern politischer Beschluss aus einer Notlage, die plötzlich ja zum Einsatz all der Technologien führte, die es ja längst vor der Pandemie schon gab. Sie wurden jetzt unter anderem, sie wurden jedoch deshalb nicht eingesetzt, unter anderem, weil konservative Arbeitgeber Angst hatten, vor den Arbeitnehmerinnen betrogen zu werden. Und viele denken ja immer noch, Homeoffice gleich Freizeit am Strand, gleich null Arbeit, gleich Mist für mich. Wie also sieht die Wirklichkeit von Homeoffice zum Beispiel aus?
In der Corona-Krise war die Ansage eindeutig. Das Büro soll leer bleiben.
Wir müssen mit aller Macht verhindern, dass Arbeitsplätze zum Infektionsort werden. Deshalb ist die klare Erwartungshaltung der Bundesregierung und auch der Ministerpräsidentenkonferenz, dass da, wo es betrieblich möglich ist, mobiles Arbeiten im Sinne von Homeoffice auch ermöglicht wird.
Seit dem 20. März gilt das nicht mehr. Bleibt Homeoffice trotzdem? Ja, sagen rund 60% der Personalverantwortlichen in einer Befragung des Fraunhofer Instituts. Sie rechnen damit, dass die meisten Angestellten einen Teil der Arbeit auch in Zukunft von zu Hause aus erledigen werden. 2 bis 3 Tage Homeoffice pro Woche. Das wünschen sich auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Laut einer Studie des Personaldienstleisters Avantgarde Experts schätzen sie vor allem die freie Zeiteinteilung und die Tatsache, dass der Arbeitsweg wegfällt. Allerdings ist die Euphorie nicht ungetrübt. Denn nach einem Jahr im Homeoffice fehlt den meisten Arbeitnehmern das kollegiale Miteinander im Büro. Etwa jeder Dritte klagt über Ablenkung und Motivationsprobleme. An der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund forscht Anita Tisch zum Wandel der Arbeitswelt. Sie weiß, warum das Büro für viele Menschen wichtig ist.
In erster Linie bedeutet es, Menschen zu treffen, Kommunikation, ein sozialer Ort, an dem man eben auch aufgefangen wird. Die soziale Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Vorgesetzten, ist eine der wichtigen Ressourcen für die Bewältigung von Arbeitsanforderungen. Ich denke, wir kennen es alle, morgens ins Büro zu gehen, seine Kollegen zu sehen, sich auszutauschen, tut einem gut und hilft einem aber auch, die Arbeit zu bewältigen, sich vielleicht auch den Frust abzubauen, aber eben auch, um kreativ zu sein und auf neue Ideen zu kommen und Dinge weiterzuentwickeln.
Unterwegs zu Messen, Dienstreisen und Kongressen, persönliche Treffen. Was früher manchmal als lästig empfunden wurde, könnte der eine oder die andere in Zukunft vermissen. Laut einer Bertelsmann-Studie erwarten IT-Fachleute in deutschen Firmen, dass Dienstreisen künftig seltener werden, während Videokonferenzen bleiben oder zunehmen.
Das Virtuelle hat natürlich auch Einzug in unser Arbeitsleben genommen, auch fernweg von Bürotätigkeiten. Also wenn wir uns beispielsweise den Bildungsbereich anschauen, ich rede nicht nur von dem klassischen Schulwesen, sondern auch der Weiterbildung, der Ausbildung. Auch da sind viele Dinge mittlerweile ja auch ins Virtuelle verlegt worden. Oder auch den medizinischen Bereich, medizinische Sprechstunden. All das wird ein Stück weit vielleicht auch so bleiben und unsere Arbeits- und Lebenswelten verändern.
Ein Phänomen der neuen Arbeit, das viele in der Pandemie erstmals kennengelernt haben. Beruf und Privatleben vermischen sich. Geregelte Arbeitszeiten werden seltener. So beobachten Personalverantwortliche bei den Beschäftigten Arbeit zu unüblichen Tageszeiten, Überstunden, Arbeiten mit langen Unterbrechungen und Arbeit am Wochenende. Nicht ideal, sagen Arbeitsschützer.
Wir beobachten, und das haben wir auch schon vor Corona beobachtet, dass diejenigen, die viel im Homeoffice arbeiten, eben auch länger arbeiten und auch zu Arbeitszeiten arbeiten, die vielleicht nicht ganz gesundheitsförderlich sind, wie spät abends oder in der Nacht.
Für besonders Engagierte heißt die Kehrseite von Flexibilität: immer und überall arbeiten. Nur, wer profitiert am Ende davon?
Zum Schluss unsere Überlegungen, also wie sollte die Zukunft aussehen? Herr Nink, was raten Sie Führungskräften, zum Beispiel auch in Beratungsgesprächen mit Ihren Mitarbeitern? Was sollten Sie da tun?
Also das Thema Homeoffice wird uns begleiten. Das wird auch nicht wieder weggehen. Und Führungskräfte sind gut beraten, wenn sie mit diesen hybriden Teams arbeiten, immer aus der Perspektive zu denken, dass die Leute im Homeoffice oder remote sind. Weil sonst sehr schnell diese Dinge passieren. Alle Leute sind in einem Besprechungsraum, drei Leute arbeiten zu Hause und dann werden die zu Hause arbeiten, werden vergessen. Also aus der Perspektive sollten Führungskräfte auch selbst regelmäßig mal aus dem Homeoffice arbeiten, sodass man im Prinzip diese Erfahrung an der Stelle auch macht und dadurch eben auch die Schattenseiten, aber eben auch die guten Seiten kennenlernt. Und die Befragungen, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass das Homeoffice immer dann positiv bewertet wird, wenn es um konzentrierte, fokussierte Arbeit geht. Da sagt man uns, ich kann eigentlich zu Hause besser arbeiten, als ich das am Arbeitsplatz machen kann. Ich werde weniger unterbrochen, ich werde weniger gestört. Setzt natürlich voraus, dass es andere Bedingungen sind, wie wir sie im Lockdown kennengelernt haben, wo sie keine Kinderbetreuungsmöglichkeit hatten, wo sie Homeschooling machen mussten. Das ist nicht der Regelbetrieb vom Homeoffice. Was wir aus den Studien wissen ist, die Leute vermissen die soziale Interaktion. Und das ist auch der Grund, warum die Mitarbeiter wieder in das Büro zurückströmen werden, zu einem großen Teil. Ob das 3 Tage sind oder ob das 4 Tage sind. Hintergrund ist, wir brauchen als Menschen soziale Beziehungen. Und um ein gutes soziales Wohlbefinden zu haben, brauchen wir mindestens 6 Stunden am Tag Interaktion. Und viele Menschen holen sich das eben auch im Büro.
Die Zukunft der Arbeit, also nicht nur mit Bezug auf Homeoffice, also in Ihrem Buch machen Sie da, also konnten wir jetzt gar nicht so eingehen in der Sendung, also das, was bei Amazon passiert, was in der Fleischindustrie passiert und so, viele von uns wissen ja wenigstens ansatzweise, was da los ist. Da ist, habe ich das Gefühl, extrem viel zu tun. Sie wissen, wovon Sie reden. Wie sehen Sie die Zukunft, vor allen Dingen auch mit Blick auf diese Bereiche?
Ja, es ist mal schwierig für den Soziologen, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, dass Amazon einerseits sehr stark darauf setzt, neue oder kommende Arbeitskämpfe zu umgehen. Die haben jetzt schon, sagen zum Beispiel, um den Konflikt in Bad Hersfeld, was ja ein wichtiges Lager ist, sozusagen zu begrenzen, haben die dann in Polen ein Lager aufgebaut. Sie haben aber auch sehr stark nochmal jetzt in die Roboterindustrie investiert. Das heißt, sie machen sich ein bisschen unabhängiger von Menschen. Und die Arbeitskontrolle wird zunehmen. Aber gleichzeitig sieht man auch international, in den USA hat jetzt das erste Amazon-Lager vor 2 Wochen gewerkschaftlich organisiert. Da tut sich was. Also ich würde sagen, es geht beide Richtungen, es ist ein neues Ringen. Die Unternehmen versuchen, die Kontrolle zu erhöhen, über Technologie vor allen Dingen. Das ist übrigens bei Homeoffice dann auch eine große Frage. Also wird dann geschaut, sind die Leute immer an der Tastatur? Welche Homepages haben die offen? Also da gibt's die Softwarebreite wirklich sehr, sehr, sehr weit mittlerweile. Das wird eingesetzt. Und das andere ist aber tatsächlich, dass die menschliche Organisierung auch gerade über diese Frage des Arbeitsmarktes doch jetzt wieder so einen neuen Schub bekommt. Zumindest wäre das meine Hoffnung.
Mhm. Zukunft, wie sehen Sie die Entwicklung?
Ja, ich glaube, es gibt Chancen und Risiken. Wenn wir das Thema Digitalisierung nehmen, dann glaube ich, besteht schon die Gefahr, dass sich Arbeitswelten, Arbeitsbedingungen weiter auseinanderentwickeln. Wenn wir über das Thema Homeoffice reden, dann ist das natürlich schön, jetzt aus der Pandemie die guten Dinge mitzunehmen, jetzt irgendwie hybride Arbeitsformen zu entwickeln, die für einen Teil der Beschäftigten auch gute Arbeit schaffen können. Aber das wird ja viele ausschließen. Wir hatten es ja auch von der prekären Beschäftigung. Und die Digitalisierung sorgt da nicht unbedingt für bessere Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, das ist eine gewisse Gefahr. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch kurz den Fachkräftemangel angerissen. Wenn die Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen so unattraktiv werden, dass wirklich auch es schwierig wird, zunehmend schwierig wird, Kräfte zu finden, dann gibt es natürlich auch immer die Chance, dass Arbeitsbedingungen sich wieder verbessern. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die wir haben können, um die Schere auch wieder ein Stück zu schließen.
Wir haben jetzt über die Schere dummerweise nicht viel sprechen können. Aber zum Schluss noch mal kurz. Stimmt die Analyse oder reden wir die Schere dadurch, dass wir über die Schere reden, herbei?
Wir haben sie zum Teil. Also wir haben eine Schere, die in den 2000er Jahren vor allen Dingen aufgegangen ist. In den letzten Jahren hat sie sich aus meiner Sicht nicht verschärft, aber auch nicht verbessert. Mhm. Und das hat möglicherweise genau mit diesen auch gegenläufigen Dingen zu tun, von denen ich schon sprach, weil eben die Arbeit ja auch knapper wird und dadurch ja auch jetzt in Bereichen Notwendigkeiten entstehen, vielleicht die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Wieso wird die Arbeit knapper, wenn so viele Leute, also Babyboomer, meine Generation, gehen müssen?
Nicht die Arbeit wird knapper, das Arbeitsangebot wird knapper. Das
okay,
meine ich.
Okay.
Ja. Die Seite meine ich, genau. Wenn also die Arbeitskräfte weniger werden, dann besteht natürlich schon die Notwendigkeit auch, dass die Beschäftigung sich wandelt und attraktiver wieder wird, um zum Beispiel, nehmen wir Handwerk, Personen wieder für Ausbildung in diesem Bereich überhaupt zu gewinnen. Und das sind schon Chancen, die da auch liegen.
Was wir ja dringend brauchen.
Ja, heute noch gelesen, dass die Stellen nicht besetzt werden können.
Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Tut mir leid, dass wir manche Sachen nur so ein bisschen haben anreißen können. Also man könnte wirklich, glaube ich, jetzt noch lange weitermachen. Vielen Dank auch nach St. Gallen. Ihnen vielen Dank. In dem Buch über verkannte Leistungsträgerinnen zitiert Oliver Nachtwey, der das Buch ja mit herausgegeben hat, Bertolt Brechts Moritat von Mackie Messer. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Genau das gilt ja für einen großen Teil unserer Arbeitswelten. Nach dem neoliberalen Dogma Leistung zählt oder Leistung muss sich wieder lohnen, zählt diese Arbeit nichts. Sie bleibt ungesehen im Dunkeln, weil sie nur im Hintergrund all das aufrechterhalten, was Grundlage unserer Lebensweise ist. Warum Geld ausgeben für Dinge, die so selbstverständlich und damit so überflüssig erscheinen wie Bildung, Pflege, Spargel ernten, Gesundheitsvor- und Nachsorge, Regale einräumen, Pizza liefern, Kartons und Masken herstellen oder Konzerte geben? In einer Welt, in der nur Computer, Exportautos oder symbolischer Luxus zählen, ist das natürlich wertlos. Es trägt nicht zur Wertsteigerung bei und sollte so schlecht wie möglich bezahlt werden, damit das, was selbstverständlich ist, möglichst billig bleibt. Das Problem ist, dass auf möglichst billig gegründete Gesellschaften kippen und zerfallen können. Noch können wir das ändern und ich vermute, wir sollten das schnellstens tun. Und tschüss.